Marie Presse.
Plastik, Ozeane, Emissionen. Wo geht in Sachen internationale Klima- und Umweltdiplomatie etwas weiter? Was bleibt liegen? Welche Rolle spielt die Abkehr der USA vom Multilateralismus? Und wie weiter mit dem verwässerten Green Deal der EU? Sie hören, was wichtig ist, den täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Christine Meierhofer. Ich habe all diese Fragen einer Person gestellt, die es wissen muss, Jennifer Morgan. Früher Greenpeace-Geschäftsführerin, hat sie als Klimasondergesandte der deutschen Ampelregierung nicht nur die deutsche Klimapolitik, sondern auch die internationalen Klimaverhandlungen der letzten Jahre federführend mitgestaltet. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, ob während ihrer Amtszeit genug weitergegangen ist, was die Krise des Multilateralismus für das Weltklima bedeutet und welche Lösungen die Politik im brasilianischen Belém bei der nächsten COP finden muss. Die lebendigen Hintergrundgeräusche sind übrigens darauf zurückzuführen, dass das Gespräch am Rande des Europäischen Forum Alpbachs stattfand und lebendige Diskussionskultur da bekanntermaßen hochgehalten wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Frau Morgan.
Hallo.
Frau Morgan, Sie sind ja jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr Deutschlands Klimasondergesandte. Wie blicken Sie jetzt, wo Sie diese Aufgabe nicht mehr erfüllen, auf Ihre Zeit zurück? Ist etwas weitergegangen während Ihrer Amtszeit in der internationalen Klimadiplomatie? Oder haben wir, Stichwort USA beispielsweise, eher eine Abkehr von der internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich gesehen?
Also wir haben eigentlich in der Zeit, als ich in der deutschen Regierung war, in diese Ampelkoalition, würde ich sagen, sehr viel erreicht in der internationalen Klimapolitik und in Klimaaußenpolitik. Wir haben eine Abkehr, eine Entscheidung, eine multilaterale Entscheidung in Dubai für eine Abkehr von fossilen Energien, für eine Verdreifachung von Erneuerbar. Das war wirklich ein großer Erfolg. Jetzt, dieses Jahr, muss es um eine Beschleunigung gehen. Wir haben auch einen Fonds für die verletzbarsten Länder gegründet. Und das war für Inselstaaten, für arme Länder in Afrika, wo die Auswirkungen so unglaublich intensiv sind, ein sehr wichtiges Thema. Und Deutschland hat sehr eng mit denen gearbeitet. Und dieser Fonds für Schäden und Verlust war auch sehr wichtig. Aber dann auch, was ich finde, wichtig war und noch wichtig ist, sind die über 40 Klima- und Energiepartnerschaften, was Deutschland mit anderen Ländern, Entwicklungsländern, Schwellenländern, andere Industriestaaten geschafft hat. Und das hat eigentlich viel gewirkt und war eine gute Basis dann für internationale Zusammenarbeit.
Den Multilateralismus in der Krise sehen Sie gar nicht?
Ich sehe natürlich in den letzten 3 Jahren, das war eine andere Zeit, das war vor dieser zweite Trump-Regierung. Damals haben wir doch mit den USA gearbeitet. Jetzt ist es eine neue Phase natürlich und es gibt sehr viel Druck auf Multilateralismus. Wir sehen in den letzten Wochen, was da mit dem Plastics Treaty passiert ist. Und ich finde, deswegen ist es noch wichtiger als je, dass dieses Jahr in Brasilien, dass Länder weiter zusammenkommen. Ich finde das nicht unmöglich. Ich finde es eine Herausforderung. Aber wir sehen, die Klimakrise ist so intensiv und auch die Chancen für Wachstum, für Sicherheit sind auch groß auf die positive Seite. Und es gibt immer noch viel politischer Wille, ist meine Erfahrung, in vielen Ländern. So, mal sehen.
Mhm. Über Brasilien möchte ich später noch ein bisschen sprechen. Ich will noch kurz bei den USA bleiben. Mhm. Also Sie haben jetzt schon das Plastikabkommen angesprochen, wo es ja leider keine Einigung gegeben hat. Wir sehen auch andere Ereignisse, beispielsweise das Vorhaben jetzt, Deep Sea Mining per Dekret im Alleingang zu erlauben. Es gab diese Angst, dass die Kursänderung der USA eine Art Vorbildwirkung haben könnte und dass sich andere Staaten dann an diesem Kurs eher orientieren. Wie beobachten Sie das? Passiert das?
Bis jetzt habe ich das nicht so erlebt oder gesehen. Ich glaube, die Interesse von den anderen Ländern, die diesen Plastikvertrag blockiert haben, waren schon vorher klar, zum Beispiel Saudi-Arabien und andere Länder. Ich glaube, was wir sehen aber, ist eine sehr große Initiative von der Fossil-Lobby, fossilen Energien und eine US-Regierung, jetzt eine Trump-Regierung, die das priorisiert über alles anderes und schätzt nicht oder versteht nicht, wie wichtig das ist für internationale Zusammenarbeit. Bis jetzt in der Klima, in der Pariser Abkommen, glaube ich, sind alle Länder, ich habe nicht gehört, dass ein Land sich zurücktreten will. Ich glaube, was hochwichtig ist, ist, dass die EU mit anderen Ländern ihre Aufgaben, ihre Umsetzung, ihre Diplomatie intensiviert. Weil wenn man so ein starkes Impulse hat von ein großes, wichtiges Land wie den USA, dann muss man einen Gegenimpuls haben. Und da ist die Rolle von der EU wichtiger als je.
Sie kommen ja aus den USA. Wie ordnen Sie denn jetzt diesen Kahlschlag, was Klima- und Umweltpolitik angeht, ein? Jetzt nicht nur im Sinne einer möglichen internationalen Vorbildwirkung, sondern auch was die Schäden der Politik vor Ort betrifft.
Ja, es ist tragisch, was jetzt in den USA passiert von der Trump-Regierung. Und wie gesagt, ich finde, sie setzen um, was die Öl- und Gas- und Kohleunternehmen möchten. Und das sieht man, also dass sie der Basis von Klimawissenschaft zerstören, dass sie die Regulierungen abschaffen, dass sie die Finanzierung und Unterstützung für Erneuerbar eigentlich auch abschaffen. Das ist alles natürlich schrecklich. Kann man nicht weggucken, kann man nicht schönreden, würde ich sagen. Aber man muss auch sagen, das heißt nicht, dass die Reste der Welt das machen soll. Und es heißt auch nicht, dass alle Menschen und alle Bundesstaaten in den USA auch mitmachen. Und da sieht man in viele Bundesstaaten, dass sie vorangehen möchten und das machen. Und das wird wichtiger natürlich als je. Und dass auch Universitäten und die Demos, für Klimaschutz, für erneuerbare Energien, alle die Jobs, die mitkommen, sie sind auch aktiv. Und das ist auch für die Demokratie auch in den USA wichtiger als je.
Ein Bereich, wo vielleicht in der letzten Zeit zumindest ein kleiner Erfolg gelungen ist, war die Ozeankonferenz in Nizza. Da haben jetzt zumindest einmal ausreichend Staaten angekündigt, bis September ein Abkommen zu ratifizieren. Wieso denken Sie, ist hier so ein diplomatischer Erfolg gelungen, der bei vielen anderen Verhandlungsbereichen nicht so gelingt?
Ich glaube, das war ein sehr langer Prozess und es gab auch starke Interesse, viel Druck, dass das passiert. Und es war möglich auch, darf ich da mal sagen, dass die USA kein Party ist zu diesem Vertrag. Ne? Also ich glaube, wir sehen, dass es gibt, die Problematik ist nicht weggegangen. Und jetzt, es gibt neue Arten von Zusammenarbeit. Und man sieht in diese Vertrag, was möglich ist. Jetzt müssen natürlich die EU alle Mitgliedstaaten schnell ratifizieren und umsetzen. Auch hier müssen sie mit den Entwicklungsländern zusammenarbeiten. Aber ich glaube, es ist ein gutes Vorbild auch für andere Verträge. Und es zeigt, dass mit politischer Wille, es gibt immer einen Weg.
Jetzt sprechen wir hier am Europäischen Forum Altbach. Deswegen muss ich auch ein bisschen zur europäischen Klimapolitik fragen. Da sehen wir, dass der Green Deal, das war sowas wie das große Herzeigeprojekt in von der Leyen's erster Amtszeit. In der zweiten Amtszeit sehen wir andere Themen, die größere Priorität haben. Das Klimaprojekt kommt ein bisschen ins Hintertreffen. Ich sage nur ein paar Schlagworte: Lieferkettengesetz, Greenwashing-Vorgabe, die von kritischen Stimmen als mittlerweile sehr verwässert gesehen werden. Wie stark oder schwach sehen Sie das Commitment der EU zu Ihren Klimazielen noch?
Ich glaube, wir sind in einem entscheidenden Moment und in den kommenden Wochen werden zeigen, wie stark das ist. Also meine Analyse ist, dass was man in dem Klimabereich sieht, ist, dass obwohl es nicht viel gehört wird, das Wort Klima, man sieht durch Energiesicherheit, man sieht durch auch Wettbewerbsfähigkeit, dass eine dekarbonisierte Europa, wo alle, Treibhausgasen zu Null gehen muss, mit Wohlstand und Sicherheit, dass es immer noch eine Priorität ist. Man sieht das in wie viel Erneuerbare. Es gibt 46% Erneuerbar in Europa jetzt. Es gibt 18% weniger Gas noch. Und in ein paar Wochen gibt es eine sehr wichtige Debatte über den nächsten Klimaziel für Europa, der 2040-Ziel, mit einem Vorschlag für eine 90%-Ziel für Europa. Und dieses Ziel und der größere Ziel, der erste treibhausgasneutrale Kontinent zu sein, das ist, wo man das wirklich sehen wird. Okay, ist Europa bereit, weiterzugehen? Und auch, würde ich sagen, in diese nicht nur die Geopolitik, aber in so eine neue Phase von der globalen Energiewirtschaft und Politik, wo eine US-Regierung sagt, wir wollen keinen Teil dieser Clean Energy Markets, 2 Billionen, wo die EU wirklich das voran. Aber das werden wir sehen. Und ich finde, da ist es sehr wichtig, dass Bürger und Bürgerinnen sich engagieren, dass Unternehmen sich engagieren, sodass europäische Politiker und Staatschefinnen hören, dass das immer noch eine wichtige Priorität für sie ist.
Weil Sie schon das 2040er Ziel angesprochen haben, wie sehen Sie denn den Vorschlag der Kommission, an diesen 90% Reduktion bis 2040 festzuhalten, aber die Vorgaben, wie das zu erreichen sei, Stichwort Zertifikate, flexibler zu halten? Kritische Stimmen sagen, da wird geschummelt.
Ja, ich bin nicht so ich bin nicht so kritisch, weil ich finde, es ist nur ein kleiner Teil. In der neue deutsche Regierung, in der Koalitionsvertrag, Deutschland unterstützt der 90%-Ziel mit bis zu 3% von diesen Krediten, die hohe Qualität haben möchten. Das ist das Wichtigste, sind die Standards für diese Kredite. Es kann nicht mehr als 3% sein, aber ich glaube, mit einem 90%-Ziel schickt man ein klares Signal mit der großen Mehrheit in Europa, das umgesetzt sein muss, dass der Weg geht weiter. Aber das kann nicht mehr internationale Kredite sein. Dann ist dieses Signal zu schwach.
Und sehen Sie dann die Voraussetzungen alle gegeben, dass so ein Ziel auch erreicht werden könnte? Also bisher ist Europa ja auf Kurs, aber dann 90% bis 2040, das ist schon ein sehr ehrgeiziges Ziel.
Es ist ehrgeizig, aber gleichzeitig, wenn man guckt an die Auswirkungen in Europa, wenn man guckt an die Kosten von den Dürren, von den Bränden, von den Fluten in Europa und das Europa, das Kontinent, der am schnellsten aufheizt oder wo die Temperatur steigt, dann glaube ich, ist das eigentlich eine sehr wichtige und richtige Weg voran. So, das finde ich, es ist noch sehr möglich und in dem Interesse von Europa, ökonomisch auch, dass man mit diesem 90%-Ziel vorangeht. Und letztendlich, ja, das wird eine Frage von Leadership.
Spannend. Also Europa muss seine Leadership-Rolle in diesem Kontext, also nicht nur im internationalen Kontext, sondern auch quasi im innereuropäischen Kontext vielleicht neu denken?
Es muss weitermachen. Es ist möglich, nur ein bisschen detaillierter das zu sagen. Also die Studien, die unabhängige wissenschaftliche Beiräte zeigen, dass es ist möglich, aber man muss mehr Maßnahmen umsetzen in Sektoren wie Verkehr und Gebäude. Also Europa geht gut voran und hat viel gelernt von diesem schrecklichen Angriffskrieg von Russland, dass man in Fossilen nicht weiter investieren soll, aber dass erneuerbare Energien wirklich sicher ist und Energieeffizienz natürlich. Aber in den anderen Sektoren ist es, würde ich sagen, behaupten, wirtschaftlich sehr wichtig, weil wenn man guckt Richtung China, sieht man, was da passiert in Elektroautos und so. Und deswegen muss man noch mehr Maßnahmen umsetzen, aber es ist unbedingt möglich.
Aber gerade Stichwort Mobilität, E-Mobilität, das ist ja ein Bereich, wo sich vielleicht die europäische Gesetzgebung auch von rechten bis rechtskonservativen Stimmen hat treiben lassen. Vielleicht auch insbesondere durch die nationale deutsche Debatte und eine Verwässerung dann zustande gekommen ist.
Ja, mal sehen. Also ich habe seit Jahren diese Debatte beobachtet. Ich habe immer gesagt, bitte denk global, guck mal Richtung China. Ich arbeite in Kontakt, bin in Kontakt mit Chinesen seit 1998, bin jedes Jahr hingefahren. Es ist sehr klar, man kann das nicht vermeiden. Die Märkte sind zu groß jetzt von Elektroautos aus China dominiert. Jetzt kommen sie nach Europa, aber auch Afrika und Südamerika. Das heißt, wenn die deutsche und europäische Autoindustrie konkurrenzfähig und erfolgreich bleiben wollen, dann müssen sie in diese Richtung gehen. Und der Münchner Automesse ist bald. Und da werden wir sehen, okay, ich finde, es ist interessant, weil es gibt auch Autochefs, die, sie sind, glaube ich, alle Chefs noch, die auch das verstanden haben. Na, und aber es gibt immer dieses Impulse, okay, vielleicht doch nicht, aber wir müssen wirklich auch nach Osten und nach Süden gucken und nicht immer intern in Europa und Deutschland schauen.
Kommen wir zur bevorstehenden Weltklimakonferenz in Brasilien. Wir warten aktuell darauf, dass die Vertragsstaaten ihre nationalen Ziele bekannt geben. Was sind denn die zentralen Fragestellungen, die bei dieser Weltklimakonferenz im Raum stehen und bei denen etwas weitergehen muss?
Ich würde sagen, es gibt ein paar. Also Nummer eins ist, in der Tat soll jedes Land jetzt ihre nächste Nationalziel, Nationalplan für 2035 vorstellen. Da wir haben schon über die europäische Debatte da gesprochen, aber China, Indien, die EU, andere Länder haben noch nicht was vorgestellt. Es ist hoch wichtig, besonders, dass die EU, aber auch China eine anspruchsvolle Ziel und Plan also auf den Tisch legt. Und das wird in einer Analyse natürlich kalkuliert, wie weit weg ist man von dieser oberen Grenze, die 1,5 Grad Temperaturziel oder Grenze, was die Pariser Abkommen drin hat, und wie viel mehr muss man machen. Und ein Thema in Belém wird sein, wie schaffen wir noch, die unter dieser Obergrenze zu bleiben, was für zusätzliche Maßnahmen muss man umsetzen. Und damit hängt Nummer eins natürlich in Brasilien viel Fokus auf Abholzung, Naturschutz. Es gibt schon ein Ziel, dass alle Länder die Abholzung beenden soll bis 2030. Wie beschleunigt man die Umsetzung dafür? Aber auch im Energiebereich. Also vor 2 Jahren haben alle Länder sich entschieden, eine Abkehr von fossilen Energien in eine gerechte Art und Weise und eine Verdreifachung von erneuerbaren Energien. Da erwarte ich auch eine große Debatte über, okay, wie setzen wir das um? Wie finanzieren wir das? Was sind die großen Hindernisse? Wie schaffen wir das in eine gerechte Art und Weise, faire Art und Weise? Und drittens, es wird eine sehr wichtige Debatte über Anpassung geben, weil wir sehen, dass die Auswirkungen jetzt so heftig stattfinden. So, was ist der Plan? Wie kann man Resilienz aufbauen? Also von Gebäude, wenn man denkt, okay, ein riesiger Sturm kommt, wie schafft man eine resiliente Gebäude, wenn ein Sturm kommt, sodass es bleibt? In Landwirtschaft, also für Essen, also alles. Und das ist auch eine wichtige Debatte als je wegen der Auswirkungen. Mhm. So, das sind drei. Es wird andere Themen geben. Natürlich ist Finanzierung immer ein Thema, wichtiges Thema. Und dieses Jahr gibt es schon eine gute Chance. Brasilien und Aserbaidschan, der letzte Gastgeber, soll ein Roadmap veröffentlichen, wie man eigentlich eine Gesamtsumme von 1,3 Billionen bis 2030 schaffen soll. Das ist eine Mischung von Privatgelder, öffentliche Gelder und andere Quellen, wie man das schafft. Es wird spannend.
Es ist eine große Liste. Sie haben es schon gesagt, also Brasilien wird Gastgeber sein. Inszeniert diese Konferenz auch ganz besonders als eine COP im Regenwald, im Amazonas. Wo verorten Sie denn Brasilien? Mit welchen Interessen ist dieses Gastgeberland da dahinter?
Brasilien ist ein Land, der sehr stark hinter Multilateralismus steht, ist der Heimatland von der Erdgipfel, Rio-Gipfel 1992. Und ich glaube, Präsident Lula hat es vor, wirklich einen multilateralen Ansatz für Klimaschutz, gegen Abholzung und so weiter mit Interesse von die ärmsten Länder der Welt voranzutreiben. Natürlich, es gibt auch eine nationale Debatte in Brasilien und das ist auch schwierig. Sie haben einen ziemlich anspruchsvollen Nationalplan schon veröffentlicht letztes Jahr, aber es gibt neue Gesetzgebungen in Brasilien, wo die sehr besorgungsreich sind, also für auch gegen, also im Feld Abholzung. Verschwächung der Gesetzgebung da und auch in Öl- und Gasforderungen. So, ich glaube, da, um glaubwürdig zu sein, muss Brasilien eigentlich auch zeigen, okay, wir haben einen Plan, unser anspruchsvolles Ziel zu erreichen.
Dieses Thema Glaubwürdigkeit der Gastgeberländer, das haben wir in den vergangenen Jahren ja schon noch in ganz anderem Ausmaß gesehen. Jetzt gibt es auch an dieser COP wieder schon vorab jede Menge Kritik. Also Autobahnen durch den Amazonas, die gebaut werden. Es wird eine schlechte Organisation befürchtet. Die indigene Bevölkerung fühlt sich teilweise nicht ausreichend repräsentiert. Da fragen viele schon, ist dieses Format, so wie es jetzt aufgesetzt ist, in dieser Größe, mit dem allem drumherum, überhaupt noch zeitgemäß?
Also Nummer eins würde ich eine brasilianische Präsidentschaft ganz anders vorstellen und ich erlebe das ganz anders auch als die letzten, insofern, dass es sehr große Engagement gibt. Es könnte immer mehr sein, das stimmt, aber die Rolle von Zivilgesellschaft und von anderen ist viel größer und das begrüße ich ganz herzlich. Dieses Format, ich glaube, ein multilaterale Vertrag wie der Pariser Abkommen ist notwendig. Nur wenn alle Länder, besonders die Inselstaaten, die ärmsten Länder, am Tisch sitzen, haben wir eine Chance. Nummer eins, sie sollen eine Stimme haben. Das geht um ihre Existenz. Das ist eine Existenzfrage für einen Tuvalu oder eine kleine Inselstaat. Deswegen ist es wichtig und ich würde sagen notwendig, dass sie am Tisch sitzen. So, das ist... Und nur so bekommt man anspruchsvolle Klimapolitik, weil wenn es nur eine kleinere Gruppe ist, dann oft ist es so, man sieht, dass ein G20-Abkommen nicht so anspruchsvoll für Klimaschutz als eine Pariser Abkommen ist. Aber ich finde es gut, dass Brasilien guckt und wie groß soll das sein? Also, diese Konferenzen, also ich finde es interessant, das ist immer so ein Fokus, wie viele Leute dahin fliegen und was passiert da. Aber man muss denken, das ist, glaube ich, die komplizierteste Verhandlung der Welt. Mit Interessen, Fossil, Landwirtschaft, natürlich Jugendlichen, Indigenen, Unternehmen, Gewerkschaften. Wir reden über unsere ganze Wirtschaft da. Und ich begrüße, dass es so viel Interesse gibt. Und ich finde, viele Menschen nutzen diese COPs als fast wie Treffpunkte, die sehr effizient sind, weil dann müssen sie nicht während des Jahres alle irgendwo hinfliegen. Das heißt, und ich finde, wir haben Kommentare wir reden nicht über, wie viele Leute zu Fußball oder Olympiade oder sowas fliegen. So. Ich bin eine Person, die für diese COPs sind. Ich glaube, man muss gucken, wie kann man sie reformieren. Zum Beispiel diese Konsensregelung ist schon seit Rio da und man kann ein anderes Format da denken. Aber ich finde das Zeichen, dass so viele Menschen sich engagieren und es ist eigentlich ein Ort, wo Lösungen gesucht worden sind. Das begrüße ich und muss effizient sein und so weiter. Aber ich finde, das zeigt, wie viele Menschen, Millionen eigentlich, und Tausende, die dahin kommen, aber aktiv sind.
Es sind ja aber nicht alle mit den hehren Zielen dort. Es ist ja auch auch viele Lobbyisten dort, absolut, die ja auch dann quasi nicht direkt mit am Tisch, aber im übertragenen Sinne mit am Tisch sitzen, um zu blockieren.
Absolut. Und da muss transparenter sein. Das muss, wenn Öl- oder Gas-Fossilinteressen auf Delegationen sind, soll es in der Öffentlichkeit sein. Und man soll das wirklich transparent machen. Gleichzeitig und optimal würde man eine viel bessere Balance haben. Ja? Es ist schwierig zu regulieren. Es gibt Vorschläge natürlich, dass es so keine Fossillobbyisten dahin fahren, das muss man alles prüfen. Gleichzeitig muss man alle mitnehmen. Und deswegen auch in meinem letzten Job haben wir sehr eng mit Öl- und Gasstaaten zusammengearbeitet, weil letztendlich brauchen sie auch eine Diversifizierungsstrategie und müssen auch ihre nationale Interesse da vertreten. Nur so kommen wir voran.
Wie finden Sie denn die Ideen, dass neben so einer großen Conference of the Parties, wo wirklich alle dann dabei sind, auch noch andere Foren, Verhandlungsorte aufgemacht werden könnten, sei es jetzt G20 oder andere Koalitionen, die sich vielleicht bilden könnten, wo man sagt, in dem einen Forum machen wir die minimalen kleinen Fortschritte und da an diesem Verhandlungstisch wird vielleicht im Größeren entschieden, Druck gemacht, etwas vorangebracht?
Das haben wir schon und das brauchen wir noch mehr. Also ich finde, dieser multilaterale Format ist notwendig. Aber was ich als Deutschland damals gemacht habe und auch als Klimaexperten seit ewig, ist verschiedene plurilaterale Gruppen. Zum Beispiel, es gibt eine Koalition, die für einen Kohleausstieg ist und sie setzen das um. Und sie tauschen aus zwischeneinander, wie sie das machen. G20, G7, ja, sie sollen das auch natürlich besprechen. Man kann auch sich überlegen, es gibt eine neue Gruppe von Ländern, die fordern eine Steuer auf Privatflugzeuge und dass die Gelder und auch Erste-Klasse-Tickets und die Gelder sollen für Klimaschutz und für Schäden und Verlust. Das ist noch eine Koalition. So, wir brauchen alle Formate eigentlich, würde ich sagen. Und noch mehr wahrscheinlich jetzt plurilateral, bilaterale Abkommen. EU-China, hochwichtig. Was in den letzten Wochen passiert ist, dass Klima ein Thema war zwischen Präsident von der Leyen und Xi Jinping, ist auch ein wichtiges Zeichen. So, das brauchen wir alles. Wir brauchen auch auf lokaler Ebene. Das will ich nie vergessen. Also lokale Ebene ist hochwichtig, weil ich glaube, dann, wenn Leute sich engagieren und man sieht, okay, was passiert, wenn ich eine Windturbine in meinem Dorf habe und ich bekomme eigentlich, mein Dorf bekommt Geld von dieser Wind, aus die Windturbine, dass ich dann in meine Schule investieren kann. Oder wie ich mein Kind zum Kindergarten mitbringe, dass es Fahrradwege gibt. Also das ist alles wichtig.
In ganz Tirol gibt es, glaube ich, noch kein einziges Windrad, ist aber ein heikles Thema. Wie beobachten Sie eigentlich die aktuelle deutsche Klimapolitik?
Ja, ich finde, es ist auch da ein sehr wichtiger Moment. Es gibt so klare Signale von dem Umweltminister, dass es so weitergeht. Sie haben eine 2045 rechtliche, also Gesetz, klimaneutral zu sein. Ich finde es natürlich wichtig, dass auch die internationale Perspektive da reinkommt, dass die erneuerbaren Erfolge weitergehen. Und dass dieser Kurs nicht stark verändert sein wird. Und weil es für den Wohlstand und für Sicherheit für Deutschland total vorteilhaft ist.
Was haben Sie in Ihrer beruflichen Zukunft vor?
Im Moment bin ich also freie, diplomatisch engagiert Aktivistin, mal sehen, oder manchmal diplomatisch, manchmal nicht so diplomatisch. Und arbeite, berate verschiedene Regierungen, NGOs und nehme ein bisschen Zeit zu überlegen. Es ist eine sehr komplexe Zeit. Wo kann ich den größten Unterschied machen?
Vielleicht in Brasilien?
Vielleicht in Brasilien. Ich bin unbedingt da engagiert, weil ich finde, bis Ende dieses Konferenz muss es klar sein, die Welt geht doch in erneuerbare Energie und weg von fossilen Energien.
Frau Morgan, vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Das war's für heute. Mein Name ist Christine Meierhofer und ich sage danke fürs Zuhören und Dranbleiben und trete natürlich auch gern mit Ihnen in den Austausch. Schreiben Sie uns Ihr Feedback an podcast@diepresse.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen.